Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
Hallo ihr Lieben und wie immer ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge Ruhestörung. Normalerweise geht es ja hier, zumindest im weitesten Sinne, um Musik und alles drumherum. In dieser Woche widmen wir uns aber mal einer ganz anderen Kunstform, einer Unterhaltungsform, bei der es im besten Fall so klingt im Publikum. Oder die Leute haben zumindest ein Lächeln auf den Lippen. Die Rede ist von Comedy, eine Kunstform mit ganz unterschiedlichen Gesichtern, sei es der Stil oder der Inhalt. Stand-up-Comedy, Sketch-Comedy, Improvisation, Parodien und so weiter. Und so unterschiedlich wie die Comedy selbst sind auch die Geschmäcker, was nun unterhält und witzig ist oder auch nicht. Und in dieser Folge widmen wir uns einer Comedian und ihrer Kunstform, nämlich der von Lara Ermer.
Ich bin Lara Ermer, ich bin Autorin, Moderatorin und Comedian, aktuell auf Tour mit meinem ersten Soloprogramm Zuckerjokes und Peitsche. Und der Name ist auch Programm, also ich bin ein bisschen frech, ich bin dabei aber immer auch charmant. Ich habe diverse Themen, die die ganze Welt bewegen und behandle sie spitz, aber das Ziel des Abends ist immer, dass alle rausgehen und vor allem einen geilen, witzigen Abend haben.
Da haben wir nun schon einen kleinen Einblick bekommen, wie die Comedy von Lara Ermer aussieht. Im Laufe der Folge gehen wir da auch noch ein bisschen in die Tiefe. Zuerst setzen wir aber noch mal etwas eher an. Ich weiß nämlich nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir Leute anschaue, die auf der Bühne stehen und einfach etwas erzählen, habe ich da sehr großen Respekt vor. Man steht dort und kann sich nirgendwo hinflüchten. Hinter kein Instrument, Bandkollegen oder Requisiten. Man steht dort alleine auf der Bühne und wenn man selbst nichts sagt, herrscht einfach Stille. Und dann soll das, was man sagt, auch noch witzig oder unterhaltsam sein. Vielleicht versteht ihr ja, was ich meine. Da muss es ja irgendwie einen Impuls geben zu sagen, jetzt gehe ich auf die Bühne, um die Leute mit dem, was ich sage, zu unterhalten. Wie war das also bei Lara Ermer? Gab es diesen Impuls?
Das war irgendwie Zufall. Also ich habe immer geschrieben, seit ich denken kann, habe ich geschrieben. Und ich war schon immer eine sehr laute Person, wie das dann bei jungen Mädchen und Teenagern so ist, wurde mir dann auch oft gesagt, ich sei zu laut und zu dominant. Und ich habe daraus aber eine Stärke gemacht und gesagt, nee, ich glaube, ich kann das einfach gut. Und irgendwann hat jemand mal gesagt, ey, du schreibst und du machst gerne Sachen, mach das doch mal zusammen, du kannst diese Sachen auch noch performen. Und ich war so, Jetzt kommen wir da einer Sache auf die Spur. Und dann habe ich mich auf die Bühne gestellt und gemerkt, da sind wir. Genau da will ich hin.
Wenn ich Lara aber frage, ob sie sich denn an ihr erstes Mal auf der Bühne erinnern kann, dann wird es doch relativ schnell sehr schwammig. Denn bevor es zur Comedy kam, waren da auch schon andere Dinge, mit denen sie dort oben auf der Bühne stand. Davon erzählt sie euch aber selbst.
Ich kriege nicht exakt rekonstruiert, seit wann ich auf Bühnen stehe, denn ich habe schon zu Schulzeiten mit allem möglichen Kram angefangen. Also ich war das mittelcoole Mädchen mit Gedichtbüchlein auf dem Pausenhof, das immer schon geschrieben hat. Und dann habe ich so ein bisschen eins auf Jugendjournalistin schon gemacht und so und stand damit auch hin und wieder auf Bühnen und habe also für verschiedene Kontexte schon geschrieben und mich auf Bühnen gestellt. Ich habe dann einfach irgendwann beschlossen, ich nehme jetzt den Start, den ich dann irgendwann auf Poetry Slam Bühnen gewagt habe als offiziellen Start, einfach auch, weil es da einen Zeitungsartikel drüber gab. Und dann ist das so ein gutes, hier kann ich es beweisen und da hat auch jemand was für mich aufgeschrieben und da erinnere ich mich dran. Deswegen ist offiziell mein allererster Bühnenauftritt, mein erster Slam-Auftritt und der war super, weil ich habe den gewonnen und damit kriegt man so einen Teenager sehr schnell dazu, Blut zu lecken. Ich war sehr nervös vorher, aber hatte mir extra eine Bühne ausgesucht, die in meiner alten Heimat direkt um die Ecke meines Zuhauses war. Das heißt, kurze Fluchtwege. Aber es war eine tolle Erfahrung. Ich musste gar nicht weglaufen.
Lara hat es hier selbst gerade schon angesprochen. Stichwort Poetry Slam. Sagt vielleicht nicht jedem etwas. Ich versuche es aber mal ganz kurz in Worte zu fassen. Ein Poetry Slam ist im Wesentlichen ein Wettstreit unter DichterInnen. Unterschiedliche KünstlerInnen treten mit selbstgeschriebenen Texten gegeneinander an. Dabei kann die Interpretationsweise und auch die Textarten ganz unterschiedlich sein. Persönliche Geschichten, charmantes Storytelling mit Comedy-Anleihen oder auch Texte, die schon fast an Hip-Hop-Verse erinnern. Die Bandbreite ist groß. Viele Persönlichkeiten, die man heute von der Bühne kennt, haben mit Poetry Slam irgendwann mal ihre ersten Erfahrungen gesammelt. Um nur ein paar zu nennen, Thorsten Sträter, Till Reiners, Felix Lobrecht, Sophie Passmann, Marc-Uwe Kling, Hazel Brugger oder eben auch Lara Ermer.
Poetry Slam hat den fantastischen Vorteil, gerade damals, als ich angefangen habe, das ist ein unglaublich niedrigschwelliger Zugang. Ne? Da kann ja jeder sich einfach mal hinstellen und halt was vorlesen. Und das war, ich wurde da sehr willkommen geheißen. Ich wurde auch von Anfang an in dieser Szene sehr unterstützt und gepusht. Also die Leute haben mich sofort überall hin eingeladen. Ich konnte da sehr schnell tatsächlich mir irgendwie mein Taschengeld zu verdienen mit. Und ja, also es war eine tolle Erfahrung. Ich wurde von dieser Szene einfach so ein bisschen mit großgezogen dann. Deswegen tolle Schreibschule, tolle Bühnenerfahrungsschule.
Dort liegen also die Bühnenanfänge von Lara im Poetry Slam. Ihr Weg hat sie dann aber weg von lyrischen Texten hin zur Comedy geführt.
Das war mehr so ein schleichender Prozess, dass ich halt so, ne, ein junges Mädel, das mit Poetry Slam anfängt, wie sich das gehört, habe ich Gedichte geschrieben. So, ich habe gedacht, so muss man das machen. Ich bin privat aber halt eine laute, lustige Person. Und irgendwann meinten die Leute so, warum machst du eigentlich nicht das auch auf Bühnen? Also selbst in meinen Gedichten waren immer schon irgendwie Augenzwinkerer und Schmunzler und Witze mit drin. Aber irgendwann waren die Leute so, aber du bist doch privat. Also wieso machst du eigentlich nicht das, was du bist? Und ich war so, ja, das ist eigentlich ein Punkt. Und dann habe ich so Stück für Stück angefangen, witzige Texte zu schreiben. Ich habe vor allem auch früh schon angefangen, Veranstaltungen selber zu moderieren. Und da war ich halt immer richtig witzig. Und habe dann irgendwann gedacht, warum verstelle ich mich dann eigentlich in dem Moment, in dem ich beschließe, aber jetzt mache ich Kunst. Und deswegen habe ich mich peu à peu, glaube ich, einfach mehr getraut, ich selbst zu sein auf Bühnen. Und kam dann so über witzige Storytelling bis hin zum Stand-up, bis hin zu Comedy-Bühnen.
Mittlerweile ist das für Lara Ermer Alltag geworden. Dabei geht es in ihren Bits und Shows auf der Bühne oft um sogenannte Zeitgeist-Themen. Also um Themen, die auf sozialer, kultureller und politischer Ebene die Gesellschaft in unserer heutigen Zeit beschäftigen. Themen, die verbinden, aber eben auch spalten können.
Die Idee war ein bisschen hinter vielem, was ich mache. Wir streiten viel. Also ob man das jetzt gespaltene Gesellschaft nennen mag oder einfach andere nennen es Generation beleidigt oder was auch immer. Wir wissen alle, wir streiten viel. Wir hatten alle den Moment, dass wir uns dachten, boah, irgendwie mit der Person rede ich jetzt vielleicht lieber nicht mehr über Politik oder bei dem Familienessen darf dieses Thema nicht fallen. Wir alle kennen das. Wir haben alle diese Themen, manche nennen es dann Zeitgeist-Themen, die uns beschäftigen und die uns vor allem in den Wahnsinn treiben. Und mein Ansatz ist zu zeigen, ich glaube, das ist wichtig, dass uns das alles beschäftigt. Wir sollten da jetzt nicht drumrum scheuen, dass uns das beschäftigt. Ich glaube aber, das kann auch Spaß machen. Und mein geheimes Ziel ist es immer, dass Leute da sitzen zu Themen, die einem vielleicht manchmal so einen Knoten im Bauch machen, wo man schon denkt, oh Gott, was kommt jetzt? Und dann dafür zu sorgen, dass aber alle zusammen drüber lachen. Und das Coole ist, dass man dadurch ja auch wirklich eine Form von Vermittlung schaffen kann. Ne? Also ich hatte schon öfter so diesen Klischee alten weißen Mann, irgendwelche Gerals, die nach der Show auf mich zukommen, wo ich dann denke, oh, jetzt erklärt mir einer meinen Job. Die dann aber sagen, hey, ich war vorher politisch überhaupt nicht deiner Meinung. Ich bin immer noch politisch wahrscheinlich nicht deiner Meinung. Aber in ein paar Punkten hast du mir gerade Sachen eröffnet, die mir vorher so nicht klar waren. Oder du hast es geschafft, mir deiner Perspektive klarzumachen, wo die herkommt.
Und wie Lara am Anfang schon erwähnt hat, gibt es viele Themen, die sie beschäftigen und die sie versucht, frech und spitz, aber dennoch charmant und witzig auf den Punkt zu bringen. Es geht um gesellschaftliche Themen und Zusammenhänge, um Sexismus im Alltag, um Feminismus oder auch um Geschlechterrollen auf und abseits der Bühne. Klingt für mich nach einem Drahtseilakt. Ernste Themen mit Humor aufzubereiten und in Comedy zu verpacken, nicht unbedingt leicht. Wie geht man das also an?
Also ich habe da verschiedene Ansätze. Ich glaube, der eine Trick ist so ein bisschen, Dinge niedrigschwellig zu machen. Und das heißt gerade in so Zeitgeist-Bubble-Themen, dass zum Beispiel, ne, ich bin in vielen Punkten, habe ich privat und auch öffentlich eine Haltung, die würde man als linksgrün, versifft, feministisch, was auch immer bezeichnen. Und in diesen Bubbles passiert es dann manchmal, und das ist auch wichtig, damit Debatten vorangetrieben werden, dass man sich so in so Fachbegriffen verliert und auf so Ebenen, wo halt Menschen, die sich zum ersten Mal damit beschäftigen, überhaupt nicht mehr mitkommen und halt sagen, stopp, was ist denn jetzt dieser Ismus und was ist das? Und diese Begriffe sind alle sehr wichtig. Aber meine Rolle ist eine als Unterhalterin. Das heißt, ich nehme diese ganzen Ismen, ich nehme diese ganzen Metadebatten, nehme ich raus, sondern ich rede über den Alltag. Ich rede über, ne, wenn es um Feminismus geht, erzähle ich, was mir als Frau auf der Straße oder auf der Bühne passiert und dann mache ich Witze drüber, warum das nicht okay ist oder wie das anders sein kann. Also ganz nah an die Menschen und in den Alltag reingehen und so gar keine Fachbegriffe oder hochgestochene Sachen draus machen. Ich mache da keinen Bildungskontent, sondern ich mache einen lustigen Abend auf einer Bühne. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich Gemeinsamkeiten verstehen. Also zum Beispiel viele Frauen, die auch Angst haben vor dem Namen Feministin, die haben da ein Bild von der abstrakten Feministin, die irgendwelche Kämpfe kämpft und kriegen das nicht kombiniert mit Sachen, die sie im Alltag selber erleben und unter denen sie leiden und die sie scheiße finden. Und deswegen versuche ich den Leuten zu zeigen, hey, ich rede hier wirklich über Sachen, die euch alle was angehen. Ich versuche hier überall in Alltagsmomente reinzugehen, die ihr kennt, statt irgendwo fernab von euch zu sein. Das heißt, ich bringe es an die Leute ran und in ihren Alltag. Und der dritte Punkt ist tatsächlich einfach, wenn was sehr witzig ist, dann schaffen es die Leute auch, über Sachen zu lachen, über die sie sonst keinen Bock haben zu reden. Also der Trick ist ja, dass die da nicht rausgehen und sagen, oh, und dann hat die uns was über Tofu erzählt, sondern dass die da rausgehen und sagen, ey, und dieser eine Witz über Tofu, ne? Wahnsinn. Also ja, ich glaube, Humor ist was extrem Verbindendes und ich übe mich darin, das auszunutzen.
Lara stand aber auch nicht von Beginn an mit einer solch klaren Haltung auf der Bühne. Auch das war, wie so vieles, ein Prozess. Nicht nur beruflich auf der Bühne, sondern auch im Privaten.
Also ehrlicherweise musste ich auch als privater Mensch erstmal lernen, wie politisch bin ich eigentlich. Mein Vater hat mich zwar brav schon als Kleinkind und Baby immer mit auf Demos genommen am 1. Mai, so, also ich bin schon auch politisch erzogen. Aber ich war auch zum Beispiel als, mein Weg zum Feminismus war schon ein Weg. Also ich habe als Teenager schon klar gesagt, ach, Sexismus, was wollt ihr denn alle? Und wenn mich die Leute anbaggern, dann nutze ich das halt aus. Und deswegen ist das eine Macht. Und dann erstmal zu lernen, dass man sich da doch nur knechtet. Also es ist alles ein Prozess, wie, glaube ich, bei jedem Menschen. Und ich habe gerade auf Slam-Bühnen damals noch mehr durch die Blume gesagt, was ich sagen möchte. Also da waren es noch mehr so Texte so, oh, und wollen wir nicht alle eigentlich menschlich sein? Und ich habe mehr gelernt, klar zu sagen, was Phase ist und wo es mir gerade drum geht und auch mal sehr konkret Sachen anzuprangern. Weil ich glaube, das ist wichtig. Es passiert gerade sehr viel Scheiße. Wir sollten sie benennen. Deswegen ja, also meine Comedy ist durchaus eine politische.
Viele Dinge, die andere als Tabuthema kategorisieren würden, spricht Lara Ermer auf der Bühne an. Zum Beispiel redet sie über Menstruation und eckt damit auch durchaus mal an. Bei allen Themen geht aber dennoch immer ein Gedanke voraus, wie Lara mir erzählt hat.
Für mich ist immer ganz wichtig, dass ich drüber nachdenke, ich möchte eine Perspektive beitragen können. Also ich stelle mich nicht auf Bühnen und mache irgendwelche Think Pieces zu Themen, zu denen ich nichts beitragen kann. Es gibt in vielen Menschen, die zum einen andere Erfahrungen haben als ich. Ne? Also ich würde mich niemals auf die Bühne stellen und einen Text über Rassismuserfahrungen als Stand-up vortragen, weil ich habe sie nicht. Ich kann drüber reden, wie ich den Rassismus in der Gesellschaft wahrnehme. Ich kann drüber reden, wie gefährlich das alles gerade ist. Ich kann mich nicht hinstellen und einen stellvertretend mitleidigen Text über Rassismuserfahrung machen. Nicht mal einen Raum. Deswegen, ich versuche sehr stark darauf zu achten, keine Räume einzunehmen, die andere einnehmen sollten, sondern da im Zweifel das Mikro anderen zu überlassen. Zum Beispiel auch, ich wurde für die Anthologie vom Buffet der guten Laune, nehme ich mir die sauren Gurken, vom Lappern Verlag angefragt. Das war eine Anthologie zum Thema Depressionen und zum Thema Mental Health. Und da habe ich lang mit denen beraten, ob ich in diesem Buch stattfinden möchte, denn ich bin nicht von Depressionen betroffen. Dementsprechend war es mir ganz wichtig zu sagen, stopp, das braucht alles bitte den eigenen Raum. Und wir haben es dann in schöner Weise lösen können, indem ich einen Text beigetragen habe aus der Perspektive einer, die das studiert hat. Also im Blick von, hey, ich habe so ein bisschen den fachlichen Background und ich finde die Art und Weise, wie mit Mental Health aktuell umgegangen wird, zum Beispiel in sozialen Medien, manchmal erschreckend. Also ich versuche beizutragen, was ich beitragen kann und ich glaube, ich habe auch in vielem eine Perspektive, die spannend ist, aber meine Grenze ist immer da, wo ich sage, stopp, hier würde ich jetzt mir irgendwas aneignen oder auch einfach nichts beitragen.
Ich habe mich aber dennoch gefragt, wie denn der Alltag von Lara aussieht. Schlendert sie einfach durch die Gegend und ist permanent auf der Suche nach neuem Material für ihre Comedy-Bits oder kann sie auch einfach mal abschalten und ihre Beobachtungen auch mal ruhen lassen?
Es ist natürlich immer irgendwie präsent. Das Schöne, wie manchmal auch etwas anstrengend an diesem Job ist ja auch, also ich umgebe mich auch mit wahnsinnig vielen Menschen, die ebenfalls irgendwie auf Bühnen stehen oder schreiben oder Musik machen. Ganz, ganz viel Kunst und Kreatives sammelt sich da irgendwie automatisch im engsten Kreis. wie gesagt, auch ich bin auf Bühnen quasi aufgewachsen. Die Leute kennen mich noch pubertierend. Dementsprechend, die kommen auch nicht mehr raus. Denen bin ich ein Leben lang verpflichtet. Und also ja, es ist zum einen dieses, alle machen irgendwie was Kreatives. Dementsprechend spricht man unfassbar viel darüber. Wer behandelt was, wie, was könnte man noch wo. Was sehr schön ist und wahnsinnig inspirierend, aber manchmal auch so ein bisschen so, oh Leute, müsst ihr jetzt schon wieder alle das nächste Überflieger-Kunstprojekt machen? Können wir nicht mal ganz kurz eine Pizza essen? Aber ja, also es ist schon immer präsent. Es ist witzig, dass irgendwie in allem, was ich mache, Leute mir unterstellen, ich würde es immer tun. Ich habe ja eigentlich auch Psychologie studiert, mit Abschluss, wichtig. Und auch da fragen die Leute immer so, hey, oh Gott, und analysierst du jetzt immer alle? Und ich versuche das dann immer so mit plumpen Dingen zu vergleichen, dass ja, glaube ich, auch hoffentlich MedizinerInnen es schaffen, durch den Alltag zu gehen, ohne sich bei jedem Leberfleck in irgendeinem Gesicht zu denken, oh, das würde ich mal anschauen. Ich glaube, wir alle haben irgendwo dann trotzdem noch ein berufliches Ich und ein privates Ich. Und ich mag mein privates Ich auch sehr gerne und kann sehr gut einfach mal irgendwo rumsitzen und kniffeln und mir dabei keine Witze ausdenken. Also ja, ich bin aber schon ein Workaholic.
Lara hat hier eben schon ihr Psychologiestudium angesprochen. Sicherlich nützlich, wenn es in ihren Shows auch um gesellschaftliche Missstände und Phänomene geht. Aber nicht nur die Psychologie begeistert sie, sondern auch so ganz generell die Naturwissenschaft.
Wir kommen in einen Bereich, in dem es sehr schwer ist, mir zu folgen. Da haben selbst Menschen, die mich sehr gut kennen, manchmal Schwierigkeiten. Ich bin einfach ein bisschen Nerd. Ich finde Wissen total geil. Also ich bin wirklich, wenn mich Leute was fragen und ich weiß es nicht, dann gucke ich es nach. Weil wie geil ist es, dass man mittlerweile echt so wahnsinnig viel nachgucken kann. Ich weiß einfach richtig gern Sachen. Und ich verstehe richtig gern Sachen. Und so viel in der Welt, wie man nicht verstehen kann, man kann auch krass viel verstehen, weil super viel untersucht ist. Und da sind Naturwissenschaften halt geil, weil man braucht sich gar nicht so doll den Kopf zerbrechen, sondern es gibt wirklich so ein paar Eckpfeiler, wo man sagen kann, stopp, hier ist ein Konsens, so ist es. Und das ist so geil, weil es bringt so eine geile Ordnung rein. Ich glaube, meine Faszination für Wissen und Wissenschaft kam grundlegend, weil ich mir irgendwann immer dachte, wie kann es, irgendjemand ist ja auf diese Idee gekommen. Und ich freue mich immer so über den Gedanken, dass da irgendjemand mal saß und eines Morgens aufgewacht ist und gesagt hat, und jetzt untersuche ich genau diese Zelle. Und ich finde das irgendwie geil, ich habe da Spaß dran. Ich bin da auch nicht so, festgelegt. Also man kann mich für alles begeistern, wenn man es drauf anlegt. Ich hatte eine Phase, da habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema Aale beschäftigt. Richtig geiles Tier, ist richtig fascinating. Deswegen, mich kriegt da irgendwie alles. Die Psychologie war am Ende immer irgendwie mein Steckenpferd, weil Menschen so krass komplex und spannend sind. Und mich hat halt immer die Frage bewegt, wie kann es sein, dass zwei Menschen auf dieselbe Situation gucken und zu unterschiedlichen Gefühlen und Schlussfolgerungen kommen. Das ist irgendwie am Ende immer das, was ich spannend finde. So wie kann es sein, alle sitzen im selben Raum, alle machen dasselbe, alle erleben dasselbe und gehen raus und erzählen 10 verschiedene Geschichten und erzählen 10 verschiedene Dinge, die jetzt passieren müssen. Und das ist super, super spannend. Und viel davon ist einfach schon erforscht, was da passiert. Und ich liebe das. Ich habe auch richtig, richtig gerne studiert, theoretisch, einfach weil ich das alles so gern lernen wollte. Ich habe dann doch nicht so gern studiert, weil Studium ist gar nicht, dass man in eine große Bibliothek gesperrt wird und dann darf man alles lesen, was spannend ist. Das ist leider nicht, wie Uni funktioniert, musste ich dann feststellen. Deswegen mache ich es aber mittlerweile richtig gerne auch auf Bühnen oder ich mache Videos auf Instagram, sie heißen Smart Attack, wo ich auch Studien mir durchlese und dann zusammenfasse. Ich mache es mittlerweile richtig gern, dass ich mir in meinem Job das geschaffen habe, was ich eigentlich immer dachte, dass ich mit der Psychologie mal beruflich machen möchte, nämlich einfach alles lesen, was es gibt und dann was draus machen.
Die Naturwissenschaft und die Psychologie schafft es also auch zu einem gewissen Teil mit auf die Bühne bei Lara Ermer. Neben ihren eigenen Shows hat sie auch schon Science Slams moderiert. Etwas Ähnliches wie Poetry Slams, nur dass hier WissenschaftlerInnen auf unterhaltsame Weise die Ergebnisse ihrer Forschung präsentieren. Aber wie genau verpackt Lara Naturwissenschaft in ihr eigenes Programm? Haut sie uns Zahlen, Daten, Fakten um die Ohren oder funktioniert das Ganze doch eher subtiler im Background?
Es ist immer eine Frage dessen, ich habe schon immer im Kopf, okay, wer konsumiert hier das, was ich mache und wie? Wenn ich mich jetzt auf eine Bühne stelle und die Leute wollen ein Comedy-Solo von mir hören und dann haue ich denen irgendwelche Fakten und Prozente um die Ohren, dann haben die ja keinen Spaß und die haben vor allem auch keine Chance zu folgen. Deswegen mache ich das je nachdem, wo es hinpasst, mehr. Ne? Also ich hatte tatsächlich auch eine Zeit lang, bin ich selbst bei Science Slams auch aufgetreten und hatte einen eigenen Beitrag zu was, was ich in meiner Bachelorarbeit untersucht habe. Da konnte ich natürlich alles raushauen, was irgendwie ging. Und auf Instagram, ich gebe auch immer sämtliche Studien an, mit denen ich mich beschäftigt habe, können die Leute halt sich das Video dreimal angucken, wenn sie was noch nicht verstanden haben, oder können die Studien selber lesen und sich weiter informieren. Dementsprechend, da kann man das alles raushauen, weil da haben die Leute überhaupt eine Chance, das zu verdauen. Auf der Bühne nutze ich es mehr als Hintergrund. Also ich lese viel Studien und denke, ah, stimmt, beobachte ich an mir selber, und dann mache ich aber Alltagscomedy darüber und fange mit dem fachlichen Hintergrund auf der Bühne gar nicht erst an. Ich habe mich jetzt eine Zeit lang damit beschäftigt, was macht Einsamkeit mit Menschen. Da kann ich jetzt viel vermuten und behaupten, oder ich gucke es nach. Und da bin ich mir dann immer, da gehe ich zumindest sicher, dass ich keinen Quatsch verzapfe und dass sich halten lässt, was ich erzähle und auch, was ich in meiner Comedy behaupte. Genau. Und das ist für mich halt inspirierend.
Das ist der eine Punkt, keinen Mist auf der Bühne zu behaupten, der keine Grundlage hat. Auf der anderen Seite ist das Stützen auf Fakten und Studien für Lara aber auch eine Art Sicherheitsnetz. Denn gerade wenn man als Frau auf der Bühne steht und viel über Tabuthemen spricht, bietet man eine große Angriffsfläche, die sich so verkleinern lässt.
Wellen sind mein Sicherheitsnetz und ein toller Weg, Leuten Wind aus den Segeln zu nehmen. Also gerade bei den Videos auf Instagram habe ich mich auch hin und wieder aus Versehen mit AfD-Fans angelegt. Und da ist es halt schon cool, ja, und was behauptet die denn? Gerade, ne, da bin ich auch noch eine junge Frau. Die Leute werden nicht müde, es zu sagen, was will das junge Mädel denn da? Und die hat ja keine Ahnung. Und dann zu sagen, stopp, lesen Sie hier. Ich kann das belegen, ich behaupte hier nicht einfach, lesen Sie auch nach. Klar, es ist ein geiles Totschlagargument, aber ich meine das liebevoll im Sinne von, ich mache mich sehr angreifbar jedes Mal, wenn ich Haltung zeige. Ich bin aber auch bewaffnet, nämlich mit Background-Wissen.
Dennoch ist Lara auch viel mit Anfeindung konfrontiert. Seien es Kommentare unter YouTube-Videos oder auf Social Media. Kommentare, die es mittlerweile zum Teil auch in ihr Programm geschafft haben. Das ist Lara aber nicht immer so leicht gefallen, wie es heute der Fall ist.
Also damit beschäftige ich mich tatsächlich ja auch auf dem Reeperbahn-Festival. Das ist ja ein bisschen, was ich da mache. Über das Leben als Frau auf Bühnen reden, da geht es auch viel darum. Diese Hasskommentare waren ein Prozess. Das war auch ein Schock, als ich so das erste Mal, das ging im großen Stil los, als ich mich auf eine Bühne gestellt habe und über Menstruation geredet habe. So, das war das erste Mal, dass ich die Macht des Internets zu spüren bekommen habe in den Ausmaßen, die man da so mitkriegt. Da war ich wirklich einfach irgendein Nobody auf Poetry Slam Bühnen, und dann hat dieses Video über 1 Million Klicks bekommen und dann war da das Internet. Und zwar mit allem, was das Internet ausmacht. Und das war schon übel. Also das war krass, da zu sitzen und mir zu denken, okay, tausende fremde Menschen finden mich wahlweise scheiße oder bedrohen mich. Das war schon heavy. Und dann habe ich Stück für Stück einen Umgang damit gelernt. Also ne, vom klassischen, lies es dir nicht so viel durch, das ist immer schön und gut. Ich fand es aber auch immer wichtig, mich viel damit zu beschäftigen. Mir ist nämlich zum Beispiel früh aufgefallen, mein Lebensgefährte macht auch Comedy und schreibt auch Sachen und kommt auch ursprünglich aus dem Poetry Slam. Also wir haben sehr, 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 sehr vergleichbare Erfahrungen. Und es ist am Ende nicht vergleichbar. Weil der bekommt schon auch mal Kommentare, in denen die Leute ihm sagen, oh, der ist ja doof oder nicht lustig. Aber das ist, also schlimmer wird es einfach nicht. Und das freut mich doll für ihn, weil ich habe ihn wirklich gerne. Aber die Leute finden mich nicht einfach doof, sondern die Leute finden mich wahlweise dann zusätzlich noch hässlich oder untervögelt oder alles, was Leuten sonst noch so einfällt zu Frauen. Oder sie fangen sofort an, mir zu drohen. Und da ist also jetzt vor kurzem in Mode gekommen, ist mir zu sagen, man wünschte, ich wäre einer dieser Einzelfälle. Interessante, abstrakte Gewaltdrohung. Also da ist wirklich, es wird sofort viel grundsätzlicher und gewaltvoller und ekelhafter. Bis hin zu, dann stehe ich auch noch immer, obwohl ich es nicht möchte, repräsentativ für ein ganzes Geschlecht. Das ist auch, wie es funktioniert. Auf jeden Fall kann ich für alle Frauen sprechen. Cis-Frauen an dieser Stelle. Weil wenn Leute meinen Auftritt mal nicht witzig finden und sich ein Video davon angucken und drunter kommentieren, dann sind immer auch automatisch alle anderen Frauen nicht lustig. Also es ist wirklich so, das Risiko von, wie hässlich kann es werden, ist viel, viel größer und das Spektrum viel breiter und heftiger. Und als ich das Stück für Stück verstanden habe, dass ich nicht nur hässliches Internet abkriege, wie alle hässliches Internet abkriegen, sondern dass das als Frau schon nochmal was Besonderes ist. Und ich rede da immer noch aus einer Luxusposition. Ne? Ich bin eine einigermaßen schlanke, weiße Frau mit langen Haaren, die dann auch noch lange nicht mal auf Bühnen gesagt hat, dass sie bisexuell ist. Also ich, wenn das schon ist, wofür man übel Hass bekommt, will ich gar nicht erfahren, wie schlimm es wäre, wenn ich dann noch irgendwie eine sichtbare Behinderung hätte oder schwarz wäre oder lesbisch bekennend. Also es ist so, das kann ja noch viel schlimmer schiefgehen. Und dementsprechend wichtig fand ich es dann zu sagen, okay, wir reden da jetzt mal drüber, weil das ist ein verdammtes Problem hier. Und gleichzeitig habe ich auch beschlossen, das zu behandeln, um was davon zu haben. Also ich habe mein erstes Buch, ein offenes Buch, habe ich auf der allerersten Seite mit Hasskommentaren eröffnet, die ich einfach abgedruckt habe. Weil ich beschlossen habe, ich verdiene jetzt Geld mit euch, ihr Arschlöcher. Das heißt, all diese Menschen, die diese Kommentare geschrieben haben, haben mir jetzt Geld in die Kassen gespült. Und ich finde es großartig. Deswegen so ein Stück weit war es auch ein, okay, ihr habt beschlossen, ihr macht mir das Leben schwer. Ich mache jetzt Geld mit euch. Tobt euch aus. Und deswegen, das fand ich toll, das hat Spaß gemacht. Und deswegen habe ich beschlossen, das ist so ein Sweet Spot aus. Ich finde es wichtig, ich finde es gut. Ich glaube, vielen Menschen ist das auch nicht bewusst, wenn ich den Leuten erzähle, stopp, stopp, stopp. Ich kann eigentlich auf der Bühne sagen, was ich will. Ich habe am Ende bestimmt irgendjemanden, der sagt, man sollte mich mal vergewaltigen. Und das ist den Leuten nicht klar, deswegen rede ich drüber. Ich rede aber auch drüber, was mir Spaß macht und es ist eine Genugtuung.
Mit der Zeit und auch mit dieser Erfahrung auf der Bühne hat sich auch die Bedeutung der Bühne insgesamt für Lara verändert. Für
viele Menschen ist es ja auch irgendwie mit einer Form von Adrenalin und Macht und so verbunden. Für mich ist es tatsächlich eher ein sehr schöner Raum des Verletzlichmachens. Ich liebe an Comedy, dass es eigentlich eine Haut-drauf-Kunst ist, in dem ich mich aber sehr, sehr nahbar zeige und die Leute sehr nah auch an Momente ranlasse, die mir wehgetan haben oder die mir Sorgen machen. Es ist so ein geiler Spagat zwischen eigentlich irgendwie doll, aber dadurch, dass ich die Leute so nah an mich ranhole, haben wir dann einen sehr, sehr vulnerablen, ehrlichen Raum. Und ich liebe das. Also für mich ist die Bühne ein Raum, in dem ich alle an mich ranlassen kann. Und dann damit Schabernack treiben.
Lara hat es eben schon in einem Satz ganz kurz erwähnt. Diesen Spagat könnt ihr in diesem Jahr auch beim Reeperbahn-Festival sehen. In jedem Jahr bietet das Festival nämlich nicht nur zahlreiche Bühnen für MusikerInnen, sondern auch ein umfangreiches Programm abseits der Musik. Zum Arts- und Word-Programm zählt unter anderem auch ein Punkt von Lara Ermer mit dem Titel Wut und Brüste – Vom Leben als Frau auf Bühnen. Nach dem, was Lara uns eben schon so erzählt hat, kann man sich vielleicht schon denken, was dahinter steckt, hier aber nochmal in eigenen Worten.
Es ist Comedy, also es sind auch Teile aus meinem Soloprogramm Zuckerdogs und Peitsche, es sind aber auch Teile, die ich passend fürs Reeperbahn-Festival zu diesem Thema Leben als Frau auf Bühnen mache. Es wird auf jeden Fall ein Stand-Up-Abend, es wird ein lustiger Abend, in dem ich die Leute mitnehme in Hallo, ich stehe als Frau so ein Ticken in der Öffentlichkeit und das ist, was passiert. Also wie gesagt, ich lasse die Leute nah an mich ran, ich lasse sie ran in mein Leben und dann haben wir gemeinsam eine richtig gute Runde Spaß.
Und wer sich abseits der Musik beim Reeperbahn-Festival vom 18. bis zum 21. September in diesem Jahr noch weiter umschauen möchte, hat einige Programmpunkte zur Auswahl. Wer zum Beispiel weiter in der Comedy-Schiene bleiben möchte, kann Parshad zuhören, wie sie über ihre Erfahrungen als weibliche und als migrantisch gelesene Comedian in der deutschen Comedy-Branche spricht. Es gibt aber auch eine Vorschau auf den Szene-Report von ARD Kultur, eine Art Mockumentary-Serie, die Comedy mit echten Einsichten in die heutige Jugendkultur verbindet. Dieses Mal wird das Thema Hip-Hop dran sein. Wer sich eher für Grafisches interessiert, kann auch Flatstock besuchen. Eine Kunstausstellung, die neue und aufstrebende PlakatkünstlerInnen aus der ganzen Welt vorstellt, mit handgefertigten Plakaten in limitierter Auflage. Es gibt aber auch Live-Podcasts, Tanzdarbietungen, Dokumentationen und Lesungen. Schaut gerne mal im Programm des Reeperbahn-Festivals vorbei, um zu schauen, ob auch für euch etwas dabei ist. Und wenn sich eure Festivalplanung in diesem Jahr mit dem Programmpunkt von Lara Ermer überschneiden sollte, habt ihr trotzdem in diesem Jahr noch die Möglichkeit, ihr Soloprogramm zu besuchen.
Ja, es heißt Zuckerjokes und Peitsche. Ich liebe es sehr. Es macht viel Spaß. Es war das erste Mal, dass ich die Chance hatte, mir einfach 90 Minuten Zeit zu nehmen, um Geschichten zu erzählen. Und das ist geil, weil es macht viele Möglichkeiten auf. Ne? Man kann Fährten legen, ganz zu Beginn und sie erst zu Ende ausleben. Man kann riesige Bögen schlagen. Also es ist eine ganz geile Spielwiese, auf einmal so einen ganzen Abend Zeit zu haben. Mein Soloprogramm, ich nenne es immer frech. Und frech wird von vielen Menschen als kein gutes Wort wahrgenommen, weil es oft was ist, was Leute über zum Beispiel junge Frauen sagen, um sie irgendwie so klein zu machen. Ich habe mir diesen Begriff angeeignet und ich finde ihn gut. Ich bin gerne frech. Ich schubs die Leute gerne ein bisschen. Und das ist, was da auf Bühnen passiert. Es geht um die Zeitgeist-Themen, um das große Wort nochmal rauszuholen. Also da ist schon von Veggie über Sexismus bis hin zu Himmel macht uns die Welt gerade allen Angst, schon ein bisschen was von allem dabei. Aber ich verspreche, ich mache den Leuten Spaß damit. Und ich bin unter anderem mit dem Solo, wer übers Reeperbahn-Festival hinaus Lust hat, sich das ganze Ding einmal anzugucken und so, wie ich es normalerweise komplett auf Bühnen auslebe, da bin ich am 19. Oktober mit auch noch im Zentralkomitee, was ja eine unfassbar schöne Bühne ist. Da freue ich mich auch sehr drauf.
Auch wenn es heute nicht um Musik ging hier bei Ruhestörung, habe ich am Ende noch eine Musikempfehlung von Lara Ermer für euch. Schön, dass ihr mit dabei wart. Mein Name ist Liz Remter. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Ciao.
Ich bin tatsächlich, es überrascht die Leute manchmal, ich bin überzeugte Deutschrap-Maus. Was die Leute sehen mich als aufgeklärte Feministin auf der Bühne und dann fragen sie, was hörst du von Musik? Und ich sage, Deutschrap. Und mir ist die Ironie dessen selbst sehr bewusst. Und ich höre auch wirklich alles auf der Skala Deutschrap. Also den schlimmen sexistischen höre ich manchmal, wenn ich putzen will. Und dann werde ich nämlich wütend und dann putze ich schneller. Das ist hervorragend. Aber wer guten, nicht problematischen Deutschrap mal hören will und vielleicht auch dieses Vorurteil hat, Deutschrap, das ist ja nur da kann ich immer sehr empfehlen, eigentlich alles, was Aisha Vibes jemals gemacht hat. Die macht ganz großartige, dann auch noch irgendwie witzige Musik. Das war eine Entdeckung, auf die ich sehr stolz bin. Ich liebe alles, was sie tut. Unter anderem Undercover und Halt dein Maul, hervorragende Tracks.
Ich weiß, woher ich komme, aber bin on my way. Bin on my way. Ich komme auf Undercover. Stimme hinein, ihr habt mich nicht gesehen. Unter der Balaklava. Schützt das Gesicht vor den Klicks und dem Fame.
Und ansonsten ein Deutsch-Rapper, der meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, weil er lyrisch extrem talentiert ist. Fede 404. Ein Hannoveraner Rapper, den ich seit Jahren höre und fantastisch finde.
Hab Probleme und beschenkt mich, der Grund für all die Fresh Kicks. Nenn mich infantil, ich bin lange nicht am Ziel. Ganz im Gegenteil, der Scheiß ist mein Ventil. Keep it real, Digga. Ich bin Kicker, schnüre grad meine Magister. Das Mixer kommt als Ticket in die Champions League, ihr Kinder. Leben ist ein 30s Film und Flimmer. Classic so wie Simba. Way to do it, sagen will ich Shinshan. Mein erstes Tape war Yin Yang. Heute warte ich auf die Krone, so wie Prince Charles.
Squadron, Jazz Club, wir haben Vision, Baby. Wir haben Vision, babe. Liveband, laid back. Lichter flirren mit durch meine Ray-Ban. Squadra im Jazz Club. Wir haben Vision, babe. Wir haben Vision, babe.